Wir leben in einer Zeit, in der fast alles politisch geworden ist. Sprache, Kultur, Glaube, das Auto, das jemand fährt, ob er gern Avocado oder lieber Salami auf dem Toast isst. Alles wird verknüpft mit einer politischen Gesinnung. Kaum ein Thema scheint noch neutral. Kaum ein Gespräch unbelastet. Wer Angst hat vor ausufernder Ausländerkriminalität, ist natürlich ein Nazi. Wer sich mehr Gleichheit in der Gesellschaft wünscht, ist links-grün versifft. Statt Austausch erleben wir Lager, statt Argumenten Anschuldigungen. Wer anderer Meinung ist, gilt schnell nicht mehr als Gesprächspartner, sondern als Problem. Dabei gibt es und geht auch etwas Entscheidendes verloren. Die Bereitschaft, dem Gegenüber zunächst einmal zu glauben, dass er es ehrlich meint. Dass hinter seiner Position ein Mensch steht, mit Erfahrung, mit Sorgen, mit einem Herzen. Auch dieses Jahr werden zahllose politische und ideologische Grabenkämpfe die Esstische und Wohnzimmer während der Festtage spalten und Gemeinschaft und Begegnung verhindern. Divide et impera, spalte und herrsche, ist seit jeher ein beliebtes Mittel der Mächtigen. Daher ist dieses Weihnachten mein Appell an Sie als Zuschauer, als Bürger und als Mensch. Lassen Sie sich nicht spalten, lassen Sie Ihre Familie und Ihre Freundschaften nicht von Spaltung beherrschen. Natürlich ist das viel leichter gesagt als im Alltag getan. Deshalb habe ich heute mit Herrn Professor Dr. Dr. Karl-Heinz Auer, der extra aus Österreich angereist ist, um dieses Interview mit uns zu führen, eingeladen, der genau diese Spannung in einem Roman wunderschön aufgearbeitet hat. Das ist der Roman, der hier auch vor uns auf dem Tisch steht. Wir führen heute kein politisches Streitgespräch. Wir wollen Brücken bauen und einen Weg aufzeigen, wie Sie, lieber Zuseher, dieses Weihnachten ein Fest der Liebe und der Versöhnung feiern können, das seinen Namen auch wirklich verdient hat. Zu Ihnen, Herr Professor Dr. Dr. Auer. Sie sind Germanist, Theologe und Rechtswissenschaftler. Damit belegen Sie schon zwei Rollen, die auch sehr prägnant im Buch vorkommen.
So ist es.
Über viele Jahre lehrten Sie Rechtsethik für Juradoktoranden an der Universität von Innsbruck. Sie kommen jetzt gerade auch aus Innsbruck. Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen ab 2015 wurden Sie eingeladen, Ihren Themenschwerpunkt »Der Mensch im Recht« vor deutschsprachigen Staatsanwälten mit Blick auf Migration und Radikalisierung darzustellen. Nach Beendigung Ihrer Lehrtätigkeit war es Ihnen ein Anliegen, diese dringliche Thematik nicht in einem Fachbuch, sondern im Roman, das ist der Roman, der hier steht, verleumdet und verbannt zu verarbeiten. Meine erste Frage, Herr Professor Auer, wir haben gerade angesprochen, dass heute fast alles politisch geworden ist, beziehungsweise als politisch interpretiert wird. Wie haben Sie denn dieses Thema in Ihrer eigenen Jugend erlebt?
In meiner Jugend, da kann ich jetzt schon ein bisschen weiter zurückblicken, gab es dieses Auseinanderdividieren von Menschen, die anderer Meinung waren, nicht. Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern. Es ist ein Phänomen, das erst im Laufe der letzten Jahrzehnte sich meines Erachtens entwickelt hat, dass man in der Diskussion, auch in der politischen Diskussion, nicht mehr so sehr unterscheidet zwischen richtig und falsch, was ja die eigentliche Aufgabe wäre, sondern zwischen gut und böse. Damit habe ich aber philosophische oder theologische Begriffe hereingenommen, die ein großes Problem bedeuten können, weil wenn der Gegner nicht mehr eine falsche Meinung sagt, sondern böse ist deswegen, dann breche ich den Dialog ab, dann rede ich nicht mehr mit ihm, dann verteufle ich ihn vielleicht sogar. Also in meiner Jugend habe ich das nicht erlebt, Gott sei Dank. Es ist also eigentlich ein Phänomen aus der jüngsten Vergangenheit.
Das heißt, das Spalterische, wenn wir das jetzt mal im Zeitstrahl anschauen, man behauptet ja oftmals, dass damals die Gesellschaft viel radikaler, rassistischer wäre, damit, wenn wir auf das Rassistische eingehen, intoleranter gewesen wäre und ja heute eigentlich die liberalen Gesellschaften vorherrschen. Gleichzeitig sagen Sie aber, dass es damals, Sie können ja schon eine lange Zeit zurückblicken, eben nicht so gewesen ist und wir heute in der Zeit, in der wir behaupten, es wäre alles so liberal, alle Menschen sind gleich, die multikulturelle Gesellschaft, wir können uns alle gut verstehen und auskommen, dass heute diese Spaltung und damit auch die Kategorisierung von Menschen, schnell in Schubladen zu stecken, stärker geworden ist.
So ist das. Genau so ist das. Es ist natürlich meine persönliche Erfahrung, von der ich berichtet habe, aber ich glaube, dass sie doch eine allgemeine Gültigkeit anspricht. Wir haben uns damals nicht so sehr auseinandersetzen müssen mit Phänomenen, mit denen wir heute eben konfrontiert sind, wenn wir eben an die ganze Migrationsproblematik denken oder an die Klimaproblematik. Das sind übrigens die zwei Hauptthemen im Buch. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Und auch das Thema der Korruption. Korruption ist also die Rahmenhandlung in diesem Roman. Das war für mich damals auch kein Thema, was nicht heißt, dass es sie vielleicht nicht gegeben hat. Aber das war noch nicht in meinem Fokus. Ich glaube, dass die Entwicklung der Gesellschaft nach außen hin immer auf Liberalität, auf Offenheit getrimmt wird. Und wer dagegen etwas sagt oder einen Rückzieher macht oder sich kritisch äußert, der ist dann schon draußen. Mit dem redet man nicht mehr. Mhm. Und ich habe früher nie erlebt, dass ich bei einer Meinungsäußerung mir überlegen muss, darf ich das jetzt sagen? Hat das einen Nachteil für mich oder nicht? Das war einfach gegeben. Und man darf nicht vergessen, zu unseren Grund- und Freiheitsrechten gehört ganz wesentlich die freie Meinungsäußerung. Aber wenn man heute Angst haben muss, dass vielleicht am nächsten Tag jemand vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung macht, weil ich eine Äußerung gemacht habe, die nicht dem Mainstream entspricht, dann läuft etwas falsch.
Ja, wohl ganz falsch. Es ist erst eine Statistik veröffentlicht worden, wie viele Personen aktuell aufgrund von Social Media Posts im Gefängnis sind in den verschiedenen Ländern. Anführend weltweit ist das Nordkorea vielleicht oder der böse Russe. Ich kann gleich sagen, nein, die sind ganz hinten auf der Liste, sondern weltweit führend mit 12.400 Personen aktuell ist Großbritannien. Also aufgrund von verbotenen Aussagen, die auf Facebook oder auf anderen Social-Media-Kanälen, Instagram und so weiter getätigt wurden, dass Menschen deshalb zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Zweiter Platz ist Weißrussland, also Belarus. Und der dritte Platz ist Deutschland. Ja. Die Bronzemedaille geht an Deutschland mit 3.500 Personen. Dann kommen irgendwann mal die Russen, die sind bei unter 1.000. Man muss sich das mal vorstellen, wie man das ja immer darstellt. Der furchtbare Diktator im totalitären System, die Amerikaner haben dieses Jahr 50 Personen. Also wir haben eine Diskrepanz zwischen einem Land, das eine Einwohnerzahl über dreimal so hoch hat wie unsere. Bei denen sind 50 Leute verurteilt worden und bei uns sind es 3.500. Und wenn wir uns hier noch etwas weiteres anschauen und reflektieren zu Ihrer Aussage aus der damaligen Zeit. Bei einer Umfrage in den 1960er Jahren in den USA gaben 4-5% der Befragten an, dass sie unglücklich darüber wären, wenn ihr Kind jemanden heiratet, der dem gegensätzlichen politischen Lager angehört. Gut 50 Jahre später haben sich diese Zahlen mehr als verzehnfacht. Das heißt jetzt also, zwischen 40-50% der Menschen oder jeder Zweite hätte ein Problem damit, wenn innerhalb der Familie ein quasi Fremdgewächs reinkommt, das dann beim Mittags- oder Abendtisch eine andere politische Meinung vertritt. Das würde diese Leute innerlich quälen. Wo, denken Sie, liegt der Ursprung dieser Entwicklung, dass so viele Menschen heute bereit sind, die intimsten Lebensentscheidungen einem politischen Credo zu unterwerfen?
Zuerst muss ich sagen, bin ich schockiert über die Daten, die Sie gerade geliefert haben. Das war mir so nicht bewusst. Mhm. Und etwas muss man vielleicht auch noch ergänzen vorher. Es gibt natürlich schon schützenswerte Elemente, auch bei den Postings, zum Beispiel wenn es um üble Nachrede geht, Beleidigung und solche Dinge. Aber das waren ja nicht die Dinge, die hier angesprochen waren. Angesprochen waren eben andere politische Auffassungen, die man vielleicht mit einer bestimmten Aggression oder Pointiertheit äußert. Ja. Warum sich das heute so geändert hat, ich habe mich bemüht, das vorher zu erklären mit diesem Wechsel von richtig und falsch zu gut und böse, dass man einfach viel mehr in die Waagschale hineinwirft, als die Sache an sich hergeben würde. Vielleicht war das, oder würde man heute sagen, war das eine gewisse Oberflächlichkeit. Ich würde das jetzt nicht so sehen, aber das war auf alle Fälle auch irgendwo hilfreich. Wenn ich in dem Zusammenhang kurz auf den Roman verweisen darf, da heißt ja der Untertitel, wenn Gesinnung aus Freunden Feinde macht. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Teil des Buches auch, dass zwei junge Männer oder eben zwei Burschen sehr befreundet sind, fast wie Geschwister aufwachsen, sich gut verstehen, obwohl sie durchaus andere Meinungen haben. Der eine ist schon als jugendlicher Atheist, der andere das Gegenteil. Aber sie werden zu richtigen Feinden, ganz brutal. Sie schenken einander überhaupt nichts. Und erst dadurch, dass sie dann in die Situation von Korruption kommen, beide unterschiedlich damit konfrontiert werden, fast unter die Räder kommen, kommen sie eher zufällig am Ende in die Situation, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, miteinander reden und sehen, obwohl sie ihre Positionen nicht aufgeben, dass sie eigentlich das Gleiche meinen. Es geht uns um den Menschen. Der eine auf diesem Weg, der andere auf jenem Weg. So ähnlich, wie Sie das im Intro gesagt haben. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Dass man also die Bereitschaft hat, im anderen nicht den zu sehen, der einfach gegen meine Meinung ist, sondern anzuerkennen, dass der eben auch gute Gründe dafür hat, das so zu sehen, auch wenn ich diese Meinung nicht teile. Mhm.
Herr Professor Auer, Sie schreiben in Ihrem Buch ja von diesen zwei Männern. Sie sagten es gerade, die enge Bindung am Anfang, das Freundschaft bis zum Brüderlichen, um dann in Feindschaft umzuschwenken. Und bevor ich hier weiter auf die Frage eingehen, möchte ich eine Frage an die Zuschauer richten, das doch mal bitte in die Kommentare reinzuschreiben. Wie viele von euch kennen diese Situation der Spaltung innerhalb der Freundschaften oder Familien? 2015 Migration, Jahre später Corona-Pandemie, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, bist du dafür, bist du nicht dafür, Klimawandel, menschgemacht, bist du ein Klimaverpester oder nicht, bist du dafür? Jetzt der politische Wandel auch in der politischen Landschaft, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, das sind alles Rechtsradikale. Das ist ja auch ein zentrales Thema der politischen Auffassung zum Thema Migration. Also der Streit entbrennt zwischen den zwei Protagonisten im Buch über das Thema Migration. Was werfen die beiden in dieser Frage dem jeweils anderen vor und was übersehen sie dabei in Bezug auf die wahren Motive ihres Gegenübers?
Ich möchte das am Beispiel der Frage des Atheismus klären. Die beiden haben also nach dem Abitur eigene Wege eingeschlagen, haben sich getrennt und sich aus den Augen verloren. Sie wollten miteinander auch nichts mehr zu tun haben. Und dann treffen sie sich zufällig in der Heimatstadt wieder. Der eine war schon junger Seelsorger, Studentenseelsorger, der andere war gerade Staatsanwalt geworden. Und sie treffen sich und wollten dem Gespräch noch aus dem Weg gehen. Sie wollten nicht miteinander reden, aber das ging dann nicht mehr. Und sie ließen sich auf ein Gespräch ein und fragten sich, worüber sollen wir denn reden? Worauf dann der eine sagte, der Robert sagte, reden wir doch über den Atheismus. Das hat uns doch auseinandergebracht. Darf ich dazu kurz ein Zitat bringen? Sie treffen sich also, im Sommer war es, an einem Tisch in ihrer Heimatstadt. Da sagt Robert zu dem Priester Matthias, auch wenn Gott nicht existiert, gibt es noch lange keinen Grund zu verzweifeln. Und überhaupt, wie willst du denn die Katastrophe, die Kriege, das Leid dieser Welt erklären, wenn es wirklich einen lieben Gott gäbe? Worauf Matthias antwortet, aber wenn Gott tot ist und als Subjekt der Geschichte ausfällt, dann tritt der Mensch an seine Stelle. An die Stelle der früheren Furcht vor Gott tritt jetzt die Angst vor dem Menschen und das beunruhigt mich viel mehr. Und ganz persönlich gefragt, wenn dich das Leid fest im Griff hat, ist es dann nicht besser, der Sehnsucht mehr zu vertrauen als der Verzweiflung? Und Robert antwortet, das haben in Auschwitz sicher auch viele getan. Hat es etwas genützt? Sie wurden in die Gaskammern getrieben, sie wollten gerettet werden und wurden zu Asche. Und ihr singt immer noch, lobet den Herrn, der alles so herrlich regiert? Matthias, schockiert über diese Aussage, überlegt sich seine Antwort ganz genau und sagt dann, Auschwitz ist und bleibt die fundamentale Erschütterung des Gottesglaubens. Nicht nur Auschwitz, auch die Gulags und Hiroshimas. Auschwitz ist aber nicht Gott zuzuschreiben, sondern dem Abgrund tief Bösen. Und deswegen bietet der Gottesglaube auch nach Auschwitz noch eine Perspektive der Hoffnung. Soll man die auch noch jenen nehmen, deren Leid erst kommt? In Kriegen, Hungersnöten, Epidemien, Naturkatastrophen? Die beiden kommen also nicht auf einen Nenner, aber jeder hat beim anderen akzeptiert, dass er eine Sichtweise hat, die er dann nicht entkräften kann. Es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Matthias muss anerkennen, dass man auch ohne Gott, dass es Menschen gibt, die auch ohne Gott glücklich werden und glücklich sind. Und umgekehrt muss Robert anerkennen, dass Matthias Erfahrungen hat, die ihm verschlossen sind.
Ja.
Ein Beispiel, wie man miteinander umgehen kann, obwohl man ganz gegenteiliger Meinung ist.
Herr Professor Auer, ist es nicht, wenn wir uns dieser Frage fundamental einmal stellen wollen, ist es nicht so schade für einen Menschen, wenn er einfach an nichts glaubt? Irgendwann sind wir doch alle mal ganz allein. Dann bin ich trotzdem nie ganz allein, wenn ich meinen Glaube an Gott habe. Wenn ich aber glaube, es gibt einfach nur nichts, dann bin ich der Hoffnungslosigkeit doch viel näher als ein Gläubiger.
Da haben Sie recht. Aber ich möchte nicht Menschen, die keinen Glauben haben oder nicht zu ihm finden oder ihn ablehnen, einfach verurteilen. Das steht mir nicht zu. Also wenn Menschen eine Sinnsuche haben außerhalb der Religion, dann ist das ebenso zu akzeptieren, wie wenn jemand sich um einen Glauben bemüht, mit dem er auch Probleme hat.
Ohne Frage, ganz klar. Und man muss ja auch nicht an jemanden glauben, der eine Geschichte aus einem Buch ist, theoretisch. Ja, weil da gibt es viele Bücher, aber Glaube per se richtig an etwas Höheres ist doch etwas, was immer Trost spendet. Und deswegen finde ich, ganz unabhängig von der Religion oder vom Kirchenglauben, kann man jedem Menschen nur wünschen, dass er einen Glaube entwickelt, grundsätzlich einmal. Ja? Denn wer ohne Glaube ist, was hat er denn dann bitte? Irgendwann kommt der Tag, dann ist man tot und dann wird man zu Asche. Das ist das Einzige, was er dann glauben kann.
Ich bin Ihrer Meinung.
Ja.
Aber das eine schließt nicht aus, dass ich die anderen Menschen nicht verurteile.
Nein, natürlich, ja. Wir verurteilen sie ja beide nicht sondern wir wünschen ihnen an sich nur, etwas zu haben, das ist ein schönes Gefühl.
Was die beiden auch noch auszeichnet oder was ihre Beziehung oder ihren Krieg charakterisiert, das ist, dass sie ein unterschiedliches Menschenbild haben. Total unterschiedliches. Und da kommen sie in den Krieg zusammen. Da gibt es eine Szene im Buch, wo Robert, schon Staatsanwalt, eine spektakuläre Verurteilung vornimmt, nicht die Verurteilung, eine Verhaftung vornimmt, und es führt dann zu einer Verurteilung. Und dann sind die Medien voll davon. Er hat eine Politikerin verhaftet. Ja? Näheres möchte ich da jetzt nicht sagen, weil ich möchte dem Buch die Spannung nicht wegnehmen. Mhm. Und da schreibt er dann öffentlich in der führenden Tageszeitung des Landes, es gibt heute keine Vorrechte mehr von Gottes Gnaden. Keine Gesellschaft, in der die einen nur befehlen und die anderen nur gehorchen. Und dennoch werden wieder fragwürdige Grenzen gezogen. Die Gesinnung entscheidet, ob man dazugehört oder nicht. Der Diskurs, Wesensmerkmal einer lebendigen Demokratie, wird verweigert. Die Gesetze gelten aber für die einen und die anderen gleichermaßen. Es gibt keine Ausnahmen, weder für die, die sich als links, noch für die, die sich als rechts verstehen. Gleiches Recht für alle. Das liest der Matthias und entscheidet sich, eine Replik zu schreiben, weil ihm das einfach zu wenig war. Und er schreibt, befragt man den Staatsanwalt darauf, welches Bild vom Menschen er hat, muss man entsetzt feststellen, dass das Einzige, was er ins Treffen führt, die Gesetze sind. Nichts sonst. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, dass es noch andere, wichtigere und tragfähigere Elemente gibt, die den Menschen ausmachen. Und er erwähnt mit keinem Wort, dass es auch fragwürdige Gesetze gibt und Urteile, die mit Gerechtigkeit nichts zu tun haben. Sein Menschenbild ist auf gesetzliche Normen reduziert. Diese sind der einzige Befolgungsmaßstab, nicht die Moral, nicht die Liebe, nicht die Ideale. Mhm. Das ist ein Beispiel, wo es am Höhepunkt dieser Kontroverse aufeinander losgehen.
Ja.
Und das beantwortet auch das, was Sie mich vorher gefragt haben.
Mhm. Herr Professor Auer, eine große Kontroverse, die anhält seit ja schon vor 2015, dort hat sie aber immer verstärkter zugenommen, ist eben die Migrationskrise. Die begann mit Angela Merkels Wir schaffen das. Das war ja auch so ein Schulterschluss, der von den einen als wunderbar, als Zusammenkommen, als mutmachend empfunden wurde und von den anderen als völlig illusorisch und nicht schaffbar. Ja, es gab das nicht zu schaffen und es war auch für die Ansicht der sogenannten Rechten nicht unsere Aufgabe, für Millionen von Flüchtlingen irgendetwas zu schaffen. Sie haben sich ja sehr viel mit dem Thema befasst, als Rechtswissenschaftler einige Vorträge vor Juristen in Deutschland gehalten. Welche Aspekte sind Ihnen in dieser Frage besonders wichtig?
Wir können jetzt zurückblicken, 10 Jahre schon auf 2015, wo das über uns hereingebrochen ist, muss man fast sagen. Und man hat damals eigentlich agiert in dem Sinn, dass man an den Gesetzen vorbeigearbeitet hat. Man hat sie außer Kraft gesetzt und es war auf einmal eine Ebene, auf der man Entscheidungen zu finden hatte, die nicht gedeckt war, weder durch die Demokratie noch durch die Verfassung, noch durch sonst etwas. Und es sind Menschen zu uns gekommen, die Flüchtlinge sind im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, die also wirklich aktuell verfolgt worden sind, und viele, die aus anderen Gründen gekommen sind. Also die Zahlen, wenn ich sie halbwegs richtig im Kopf habe, 30% Flüchtlinge, 70% sogenannte Wohlstandsmigranten, wie auch immer. Der springende Punkt damals war, dass man sich zu wenig überlegt hat, was bedeutet so eine Entscheidung zu fliehen für das Herkunftsland? Was bedeutet das für den Betroffenen selber und was bedeutet das für das Zielland? Das wäre relativ einfach gewesen, diese Überlegungen anzustellen. Und man hat dann einfach so das en masse gemacht und damit standen wir dann vor Problemen, vor denen wir heute auch noch stehen. Heute gibt es schon sehr viele Menschen, die früher gesagt haben, ja, wir müssen alle aufnehmen, das ist alles keine Frage. Und da hat sich viel geändert. Ja. Wenn ich an Urbaniuk erinnern darf, der auch einmal bei Ihnen gesessen ist hier und die Schattenseiten der Migration aufgezeigt hat in seinem Buch Schattenseiten der Migration, da ist vieles schon gesagt. Aber auch da muss man wieder genau unterscheiden. Ich glaube, dass wir heute in der Lage wären, viel konkreter und viel differenzierter auf diese Problematik zuzugehen. Sowohl in Bezug darauf, wie kommen die Leute ins Land, wer darf ins Land, wer entscheidet darüber, als auch die Frage, wie gehen wir mit denen um, die eben keinen Asylstatus bekommen haben, die das Land verlassen müssen, aber nicht verlassen aus verschiedenen Gründen. Wie gehen wir mit denen um, die kriminell geworden sind und die man auch nicht nach Hause schicken kann? Da tut sich etwas. Und im Buch ist das dann ja Robert, der Staatsanwalt, der genau in diese Kerbe schlägt. Und da müssen wir also neue Wege finden. Wir können es nicht einfach so lassen. Ja?
Ich meine, das ist ganz richtig. Wir können es nicht einfach so lassen. Und Sie hatten ja auch erwähnt, viele dieser Leute, die damals noch Refugees Welcome gesungen haben, wollen heute nichts mehr davon wissen. Stimmt. Nur der Flurschaden, die vielen, vielen, vielen hundert geschändeten Frauen, die Menschen, die durch Gewaltverbrechen beeinträchtigt wurden, getötet wurden, die ganzen Angehörigen, das ist ja nicht nur, wenn ein Mensch stirbt, ist das ja nicht nur der eine Mensch, der dann weg ist, sondern Menschen, die diesen geschätzt und geliebt haben, die traumatisiert sind dadurch und die sich vom Staat fallen gelassen fühlen, mit Recht, wie ich meine, das sind die Opfer, die es gekostet hat, damit jetzt ein paar Leute aufgewacht sind und sagen, ja gut, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil jetzt steht plötzlich ein Flüchtlingsheim 2 Meter neben meinem Haus, wo vorher noch Rentner drin waren, die man jetzt rausgeschmissen hat, um Flüchtlinge dort einzuquartieren. Das ist ein sehr, sehr hoher Preis gewesen, der Preis der Einsicht von Leuten, die jetzt quasi in einem total veränderten Land, sei dies nun in Österreich oder in Deutschland, leben. Und jetzt sagen, ja, das war doch eine schlechte Idee. Die Konsequenzen der Masseneinwanderung, die wurden uns schon von denen, denen man den Mund verbieten wollte und auch das getan hat, von Anfang an 2015 gesagt, es wird zu einer Kriminalitätswelle kommen, es wird massive Verschlechterungen für die Gesellschaft. All das wurde ja niedergehalten. Wir haben eine ähnliche Situation im Buch auch, und zwar als Robert und Matthias bei einem anderen Thema, Klima und Klimaschutz, da sind die Gräben genauso vertieft. Die einen sagen, das ist kompletter Blödsinn, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel, es gibt einen Klimawandel, natürlich, Klima wandelt sich seitdem es die Erde gibt schon immer. Die anderen sagen, doch, der Mensch ist alleinig schuld daran und wir müssen diese Dinge verändern, wir müssen unseren Lebensstandard verändern, um das Klima zu retten. Dieses Streitthema, da würde mich interessieren, was wird Ihrer Meinung nach von beiden Protagonisten bei den Vorwürfen nicht beachtet, nicht ausgesprochen?
Sie sagen richtig, also nicht nur die Migration, sondern auch das Klima ist ein Riesenstreitthema zwischen Robert und Matthias, so heißen die beiden. Matthias ist der Gutmensch, werden wir heute sagen. Er ist der Seelsorger ist für Studenten und in diesem Kreis auch die Gedanken der Studenten mit aufgenommen hat und das Aufbegehren, das die Studenten hier formuliert haben. Und er hat anfangs eigentlich noch nicht so mitgezogen mit denen. Aber erst im Laufe der Zeit hat er gesehen, ich glaube, ich muss diese Leute unterstützen. Und es ging dann so weit, dass er dann die Klimagegner, die Demonstranten gesegnet hat. Ja, das kam natürlich auch in die Zeitung, weil der Robert musste uns dagegen opponieren können. Matthias hat den Kampf um das Klima oder die Bewahrung der Schöpfung, wie er es nennt im kirchlichen, der kirchlichen Ausdrucksweise, als einen ganz wichtigen Punkt gesehen, weil er sagt, es gibt es ja schon von allem Anfang an, dass wir also diesen Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren. Macht euch die Erde untertan. Das ist ein Segenswunsch und kein Imperativ. Und von dem hat er abgeleitet, es gibt ja nicht nur einen Sündenfall damals auf den ersten Seiten der Bibel, es gibt auch einen Sündenfall der Gegenwart und das ist, dass wir das Paradies verlieren. Mhm. So ungefähr die Sichtweise von Matthias. Und deswegen hat er auch gesagt, wir dürfen sehr wohl Schritte setzen, die jetzt nicht gesetzlich sind, der sogenannte zivile Ungehorsam, das ist alles rechtens. Und da stößt er natürlich bei Robert nicht auf Gegenliebe, sondern auf das Gegenteil. Und Robert sagt mir immer, so geht das nicht. Ja. Wenn sie nämlich jeder, der eine moralische Überzeugung hat, das Recht herausnimmt zu sagen, ich setze mich über die Gesetze hinweg, dann geht das einfach nicht. Ja.
Wenn ich hier ganz kurz eingreifen darf, Sie sagten aber den Satz, macht euch die Erde zum Untertan. Der Untertan ist jedoch jemand, den ich beherrsche. Wenn es also in der Bibel schon gesagt wurde, man solle sich die Erde zum Untertan machen, dann ist es ja eigentlich genau das, was wir tun. Ja?
Ja.
Wir machen sie zu unserem Untertan. Jetzt ist das ja eine Auslegung.
Sie zu pflegen ja. und zu hegen zum Wohl aller.
Das ist aber das eine andere Aussage wiederum. Ja. Also Untertan ist jemanden, meinem Untertan gebe ich Befehle.
Ja. Und, macht euch die Erde untertan.
Macht euch die Erde.
Zum Untertan. Mhm. Weil da wäre eine zu starke negative Konnotation
genau. drin. Genau, deswegen habe ich das gerade nochmal nachgefragt. Ja, ja. Wenn man sich da einfach mal die Bilder und die Konflikte anschaut zwischen linkem und rechtem Gedankengut und man das ganz, ganz simpel aufgleist, der Linke sieht das Gute in allem und kann sich nicht vorstellen, dass etwas Schlechtes darin ist. Das ist jetzt so sehr populistisch gesagt natürlich. Und der Rechte sagt, diese Menschen haben grundschlechte Absichten, das sind schlechte Menschen, und wir dürfen sie nicht zu uns lassen. Der Linke will das nicht akzeptieren, weil er in seinem Menschenbild das einfach gar nicht darin hat. Er sieht dieses Menschenbild schon, aber nur wiederum bei denen, die diese Ansicht haben. Also wer Schlechtes denkt, ist gleich auch ein schlechter Mensch. Ich glaube, das ist eine, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, man sagt heute, das sind schlechte Menschen. Man sieht das auch im politischen Umfeld, wer einem nicht gefällt oder die Führer eines Landes, die eine andere Politik betreiben, das sind dann, da werden die Worte genutzt, die ähnlich wie in Kriegszeiten auch genutzt worden sind. Das ist ein Barbar, das ist ein Tyrann. Assad war ein Schlechter. Ja? Also immer politische Gegner, solange sie noch politische Freunde sind, werden sie mit Ehren überhäuft. Sobald sie politische Gegner sind, sind sie Tyrannen, Schlechter, Diktatoren, blutrünstig. Und so weiter.
So ist das, ja. Bei den alten Griechen war der Begriff der Barbaroi noch einfach der Ausländer, der die griechische Kultur nicht internalisiert hat. Ja. Und das hat sie dann eben ganz anders konnotiert, bis zum Barbaren, wie wir das heute verstehen. Mhm. Aber das, was Sie gesagt haben, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die beiden also hier nicht zusammenkommen, unterschiedliche Menschenbilder haben, was auch im Buch eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Ich erlaube mir noch ein Zitat zu bringen, weil es genau um diesen Punkt geht. Da sagt eben der Robert zu Matthias, du ziehst alle Register, um mir und allen, die sich dem Recht verpflichtet fühlen, den Boden unter den Füßen zu entziehen. Und du bereitest dafür den Verhaltensweisen den Boden, denen, die hier so demonstrieren, die rechtswidrig sind und vorgeben, moralisch legitimiert zu sein. Was für ein Trugschluss. Das hat mit Moral nichts zu tun, bestenfalls mit Moralismus. Und der leitet sich nicht von Moral ab, sondern von ätzender Moralinsäure, sagt er dann. Dass du die Moral über das Gesetz stellst, sagt er dem Priester, ist aus dem Munde eines Pfarrers nicht weiter verwunderlich, deswegen aber noch lange nicht richtig. Du wirfst mir vor, dass ich den Menschen auf Normen reduziere und alles andere ausklammere. Mein Menschenbild sei normativ, nicht sonst, fertig. Und abgesehen davon, dass es nicht stimmt, muss ich den Vorwurf an dich zurückweisen. Du, stellst Ideale in das Zentrum deiner Ausführungen. Dein Menschenbild ist idealtypisch. Es geht um den Menschen, wie er sein soll, nicht wie er ist. Die Gesinnung ist das Entscheidende. In diesem Idealbild liegt aber eine große Gefahr. Die Gefahr der ideologischen Vereinnahmung. Überleg doch einmal, wer im Nazifaschismus diesem Menschenbild entsprochen hat. Alles klar? Das ist genau diese Thematik. Und Matthias lässt das nicht auf sich sitzen. Es ging ja nicht mehr über Replik und Gegenreplik, sondern in Briefform. Er sagt dann, ob Paulus oder Bonhoeffer, Kant oder Jägerstätter, sie alle bezeugen, dass die Orientierung am Gewissen und an der Gesinnung Vorrang hat vor der Orientierung an Gesetzen. Dass der Buchstabe des Gesetzes tötet und der Geist lebendig macht, spricht doch auch für sich. Auch dass ich mit Kant den Mut habe, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen, kannst du mir doch nicht zum Vorwurf machen. Und die Gefahr, dass nach dem Motto Gesetz ist Gesetz oder auch Befehl ist Befehl gehandelt wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Aktivisten meiner Pfarrei, die wissen, dass sie nicht legal handeln, nehmen aber für sich in Anspruch, legitim zu handeln. Zwar gegen gesetzliche Normen, aber entsprechend den sittlichen Gesetzen und moralischen Verpflichtungen. Genau die Thematik, die Sie vorher angesprochen haben, wird hier behandelt. Beide geben nicht auf, beide argumentieren aber auf der Ebene, was ist richtig und was ist falsch. Sie machen sich selber nicht schlecht.
Ich finde, das ist alles sehr, sehr realistisch, Herr Professor Auer, wenn ich, und da auch gerne an die Zuschauer, wenn ihr das reflektiert. Erstens mal, der Nazi-Vergleich ist allgegenwärtig. Unser täglich Brot gib uns heute und unser Nazi-Vergleich. Ich denke, das ist noch viel mehr, damals war das noch nicht so, heute in der heutigen Debatte, alles ist Nazi. Das ist ja auch eine Verhöhnung der damaligen Zeit und der Schrecken. Diese Leute denken zwar, sie schleudern damit den Dreck gegen den anderen und können ihn damit auch diffamieren, aber wenn alles zu Nazi gemacht wird, dann bedeutet das Nazi-Sein ja auch nichts mehr Schlimmes. Die Klinge, die irgendwann mal scharf war, wird immer stumpfer. Ich würde sogar sagen, sie ist bereits stumpf, weil es schon viele Leute gibt, die sagen, ja und, was interessiert es mich? Alle sind Nazis jetzt. Ja? Das ist eine Thematik, die ich sehr spannend finde, weil es zeigt wirklich, wie realistisch das in unserer Gesellschaft vorkommt. Sie schreiben von einem Roman, aber der ist ganz nah am Realismus, wie echte Menschen auch argumentieren würden heute. Und an die Zuschauer, schreibt das doch selber mal rein. Ihr wurdet doch sicher auch schon als solches bezeichnet in der Klimadebatte. Auch die Themen werden ausgeweitet. Ich bezweifle, dass die Nationalsozialisten von damals sich über ihre Einstellung zum Klimawandel definiert hätten. Ja, da wären die niemals drauf gekommen. Heute sind alle Begriffe, die irgendwie außerhalb der politischen Norm stehen, wenn ich mich dagegen stelle, Corona, Corona-Nazi, Klima, Klima-Nazi. Wir könnten die Themen nacheinander jetzt zu Russland. Die Bolschewisten und die Nationalsozialisten waren die erbittertsten Feinde. Das ist ein Vernichtungsfeldzug, der wohlgemerkt auf beiden Seiten geführt wurde. Nur bis zur Vernichtung. Jeder SS-Mann wurde exekutiert, jeder NKBD-Offizier wurde sofort exekutiert. Und heute wirft man den Leuten, die eher zu Russland stehen, die eine Freundschaft mit Russland wollen, genauso vor, Nazis zu sein. Obwohl, wenn wir uns das geschichtlich anschauen, diese Menschen extrem gegen sie sein müssten. Die müssten eher pro-ukrainisch sein. Denn wenn wir uns da Stefan Bandera anschauen, die Ukrainer waren mit die gnadenlosesten SS hinter die Einsatzgruppen in der Ukraine. Da wurde nichts zurückgelassen. Also ich finde das sehr interessant, wie die Begrifflichkeit ausgeweitet wurde, dass alles, was heute schlecht ist, gleich Nazi ist.
Genau so ist das, ja. Weil Sie die Ukraine-Problematik angesprochen haben. Also ich bin ja nicht der berufene Interviewpartner, der dazu jetzt die Lösung hat. Aber etwas muss man natürlich schon sagen, dass die Art und Weise, wie unsere Mainstream-Medien darüber berichten, eine sehr selektive Wahrnehmung haben. Die also ab einem bestimmten Zeitpunkt berichten, fängt also an im Februar 1922, ja, und davor das einfach ausblenden. Aber man kann einen Konflikt nur verstehen, wenn man das Gesamtbild hat. Man darf nicht vergessen, wir hätten immer noch ein geteiltes Deutschland und ein geteiltes Europa, wenn wir Gorbatschow nicht gehabt hätten.
Ganz klar.
Gorbatschow war aber einer, der dieses die Idee vom friedlichen gemeinsamen europäischen Haus schon sehr weit auf Schiene gebracht hat, bevor dann eben die NATO den Radius erweitert hat Richtung Osten und eben die Russen die Ukraine und Teile der Ukraine überfallen haben. Aber wenn man davon ausgeht oder fragt, was können wir heute tun, dann muss man eben auch reden, so wie die beiden Protagonisten im Buch dann am Schluss wieder zusammenkommen und miteinander reden. Aber jahrelang hat man von Europa, ich meine jetzt Westeuropa und die EU, nichts gehört vom Reden. Da war eigentlich, wenn ich es in der Kindersprache sage, da war Bum Bum angesagt und nicht bla bla. Und das war aber eine Sache, wo dann eben der neue amerikanische Präsident Trump Bewegung hineingebracht hat. Ja. Und dass jetzt gesprochen wird, neben all diesen Dingen, haben wir auch ihm zu verdanken.
Definitiv. Und der jetzt gerade vom Spiegel als mit Putin, ich weiß nicht, ob Sie das neue Spiegelcover gesehen haben, wir können das gerade mal einblenden, da teilt er die Welt auf mit Putin und er ist jetzt einer der Schurken. Also man kennt das ja schon, man hat ihn schon mehrmals mit Hitlergruß aufs Cover gesetzt. Ich finde sowas äußerst bedenklich, denn auf der einen Seite, das ist unser engster Verbündeter, ohne US-Truppen wäre die NATO weniger als nichts. Man legt sich so sehr auf eine Seite, auch das sieht man wieder, der politische Grabenkampf. Es wird, wenn der nicht für uns ist, dann ist er unser Feind. Und ich glaube, das ist es. Wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze mal mit einer positiven Note sehen jetzt zu Weihnachten, Herr Professor. Vielleicht hört ja uns gerade jemand zu, der an den Feiertagen mit Menschen zusammensitzt, die zu denen er sich Nähe wünscht. Aber vielleicht kam es ja aufgrund dieser ganzen Brandthemen in den letzten Monaten und Jahren zu Distanz. Man redet nicht mehr miteinander. Was würden Sie diesen Menschen in diesen besinnlichen Weihnachtstagen mit auf den Weg gehen, wieder zueinander zu finden und diese Gräben zu verlassen?
Das allgemein zu formulieren ist nicht einfach, weil man ja berücksichtigen muss, was diese Gräben verursacht hat. Wenn nämlich persönliche Verletzungen dahinter stehen, dass der andere so verletzt ist, dass er nicht mehr offen mit dem anderen reden kann, dann ist das sehr schwer. Da muss man zuerst einmal die Ursache ansprechen und das ist nicht so einfach. Bei Konflikten, die eben so entstehen, dass man sich gegenseitig Dinge an den Kopf geschmissen hat, die einem dann leid tun, da ist es relativ einfach, dass man eben noch einmal sagen kann, ich trete einen Schritt zurück und ich vergesse diesen Rachegedanken und betone das, was uns eben mehr verbindet. Da ist sehr viel möglich, glaube ich schon. Aber wie man das dann in die Wege leitet, wie man den Kontakt aufnimmt, da muss jeder selber erfinderisch sein.
Ja, die Hand reichen ist vielleicht mal ein erster Schritt.
Das glaube ich schon,
Über den eigenen Schatten zu springen.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Ja, denn oftmals fühlen sich ja beide verletzt.
Ja.
Und wer halt einen Anfang machen möchte, der muss über seine Verletzung hinwegsehen und die Hand reichen.
Und die Frage ist auch, wie lange dieses Ereignis, das die Leute getrennt hat, zurückliegt. Ist es relativ frisch, dann ist es noch ziemlich schwer. Wenn es weiter zurückliegt, dann kann man schon einmal darüber hinwegsehen und in ein Gespräch eintreten. Aber wie gesagt, allgemein das zu formulieren ist sehr schwer. Aber Weihnachten wäre natürlich mit der Botschaft von Frieden auf Erden, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, wie es im Lukas-Evangelium heißt, schon ein Anlass zu sagen, wir müssen etwas tun für den Frieden. Ja? Nicht nur im Großen, auch im Kleinen. Aber wenn man im Kleinen Probleme hat, kann man vielleicht auch verstehen, dass es im Großen auch Probleme gibt. Nur wenn ich, komme ich noch einmal zur Ukraine zurück, wenn ich sehe, wie Gespräche verweigert werden, das bedrückt mich schon sehr. Wie kann man über eine Situation reden, wo Russland einfach vor der Tür ist, außen vor ist? Ja? Es gibt keinen Frieden in Europa ohne Russland. Und es gibt schon gar keinen Frieden in Europa gegen Russland. Das größte europäische Land ist Russland. Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir die deutsche Kulturgeschichte anschauen und die russische, da sind so viele Gemeinsamkeiten da, das kann ja nicht von heute auf morgen alles weg sein. Und ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass es möglich ist, hier einen Frieden zu bekommen. Nur müssen wir endlich aufhören mit unserer Kriegsrhetorik. Bei manchen Aussagen mancher Politiker geht es mir manchmal kalt über den Rücken. Ich will auch nicht den Putin heilig sprechen, das geht ja schon gar nicht. Aber beide Seiten müssen aufeinander zugehen und endlich einmal auch annehmen dürfen, dass der andere was Gutes will.
Sehr schöne, versöhnliche Worte. Herr Professor Auer, vielleicht als letzte Frage noch, wenn Sie einen einzigen Rat aus Ihrem Buch herausnehmen müssten, um diesen den Menschen in der Weihnachtszeit mitzugeben, was wäre das?
Mach's wie Gott, werde Mensch, hat Augustinus gesagt. Das kommt im Buch auch einmal vor. Aber genauso ist es. Mach's wie Gott, werde Mensch. Werde Mensch heißt aber auch, orientiere dein Handeln nicht immer an dem, was dir Vorteile bringt und wo du einfach immer oben auf bist, sondern wo du auch auf den anderen zugehst und auch manchmal Dinge tun musst, an die du nicht gedacht hast, wo du die Stufen heruntergehen musst, um den anderen die Hand zu reichen.
Sehr schöne Worte an die Zuschauer. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Direktlink zum Buch. Das ist eine sehr, sehr spannende, versöhnliche Geschichte, am Ende auch versöhnliche Geschichte, ja, die aber alle Konflikte, die hunderttausend, möglicherweise millionenfach alleine in Deutschland vorkommen, im deutschsprachigen Raum, durch die ganzen genannten Konflikte immer wieder Wunden auch aufbrechen. Vielleicht hilft das auch, um Wunden wieder zu schließen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Alles Gute und frohe Weihnachten.
Danke Ihnen auch.
Danke.